Wir sind da, wir sind bei euch, wir stehen das zusammen durch und damit herzlich willkommen zum Energy HSV Fan Podcast. HSV!
Meine Frau!
Mit dabei ist Muchel.
Moin.
Kai.
Hello, hello, hello!
Und Bones.
Hallöchen.
Und ich bin Gato, wir sind in Bestbesetzung und besprechen jetzt diese doch sehr ärgerliche Niederlage. Von Freitag haben wir 2-1 gegen Darmstadt verloren, nach 2-0 auch Rückstand, muss man sagen. Wie hast du das Spiel gesehen, Muchel?
Boah, ja,
ey. Die Frage bockt nicht, ne?
Die Frage bockt so überhaupt nicht. Das Wochenende fing im Darmstadt. Das war echt scheiße. Ja, ich fasse es einfach nicht, ne? Man hatte so gehofft nach dem 3-3 gegen Hannover, da kommt jetzt eine Antwort. Ey, ich hatte mir nicht eine Sekunde habe ich daran gedacht, dass wir gegen Darmstadt irgendwie Punkte lassen, sondern bin ganz klar vom Sieg ausgegangen im Vorwege, hätte mein ganzes Tipico-Guthaben darauf verwettet. Ja, Arschlecken, echt, also das war wieder so eine Minusleistung irgendwie. Was war da los? Es ist die Abwehr katastrophal. Eine Schwankung der Spieler, was ihre Leistung anbetrifft, über die ganze Saison schon hinweg, so extrem. Also ich bin echt mega angefressen.
Sehr interessant. Da können wir ja später mal drauf eingehen, auf die schwankenden Leistungen unserer Akteure. Gehen wir das Spiel mal so ein bisschen so von Anfang an durch. Ne? Erstmal die Aufstellung. Klaus Jasula ist reingekommen in die Startelf. Duziak ist reingekommen und Jasula hat erstmal nach 5 Minuten einen umgemäht, gelbe Karte kassiert.
Völlig übermotiviert. Also ganz ehrlich, auf so einer Position nach 5 Minuten eine gelbe Karte,
schwierig.
Da kannst du ihn eigentlich aus dem Spiel nehmen.
Schwierig.
Und er ist ja nun nicht gerade dafür bekannt, dass er sich zurückhalten kann. Ne?
Ja.
Also weiß ich nicht.
Das stimmt. Also erste Halbzeit war so ein Gediddel irgendwie und dann haben wir ja auch schon die beiden Gegentore bekommen.
Erste Halbzeit noch, fand ich auch extrem spannende Szene. So einer wie Kittel, ne? Also zwischen Genie und Wahnsinn und Himmel und Hölle. Also den Pass, den er da einfach gerade rüberspielen muss, ne?
Ja. Ey. War das Kittel? Nee, das war Duziak, der den mit dem Außenriss.
Stimmt. Duziak, ja. Genau, sorry. Auch Duziak zwischen Genie und Wahnsinn, der den Ball einfach nicht rübergesteckt bekommt.
Ja.
Da hätte es 1-0.
Müssen. Das war einfach nur ein normaler Pass rüber. Hätten wir 1-0 geführt, wäre das Spiel ganz anders gewesen, aber solche Szenen gab es
nicht. Windheimer, der den Ball nicht richtig aufs Tor ballert. Also, oh,
ja, Mann, ey. Also alles wir hadern hier mit vielen Sachen. Bones, kannst du denn das Spiel so ein bisschen mit Zahlen füttern? Waren wir auch tatsächlich schlechter oder hast du dir das irgendwie gar nicht so aus Frust gar nicht so richtig irgendwie angeschaut?
Na, was heißt nicht richtig angeschaut? Es war schon ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Der HSV hat sich ein bisschen totgebissen an der defensiven Haltung von Darmstadt. Und Darmstadt hatte sehr, sehr, sag mal, bisweilen giftige Konter, sodass aber insgesamt von den Zahlen ein fast ausgeglichenes Spiel entstanden ist. Aber das gibt den Spielverlauf leider in keinster Weise wieder. Und für mich war auch interessant, wie der HSV reagiert nach diesem 3-3 letzte Woche, ob da jetzt wieder der Kopf anfängt auf der Zielgeraden. Und ich hatte das Gefühl, einige waren da schon ein bisschen blockiert und dass da auch vielleicht wieder die Rübe geraucht hat, was wäre, wenn es jetzt wieder irgendwie kein Fehler zu viel, lieber ein Schritt zu wenig und lieber schneller nach hinten arbeiten als nach vorne.
Hätten sie wenigstens nach hinten gearbeitet?
Es war schwierig, aber Kai, wie bist du in ein Spiel gegangen? Hast du gedacht so, ach komm, also ich bin zum Beispiel so ein Spiel gegangen so, also das wird jetzt hier ein Sieg, ne? Ich meine, wir haben jetzt echt ganz, ganz bitter 3-3 gespielt, aber jetzt kommt die Reaktion, in der Mannschaft stimmt es, jetzt kommt das Team und wir spielen zu Hause und die ballern wir weg, gar keine Frage, ist nur die Frage, ob wir jetzt 3-1 oder 4-0 gewinnen. Bist du auch so reingegangen, Kai, oder warst du eher so skeptisch und hast dich mal an letztes und vorletztes Jahr erinnert?
Nee, ich habe total meine Linie und Mitte gefunden und ich sag's ja immer wieder, ich finde, es ist harte Arbeit in der zweiten Liga und wir müssen auch mal wertschätzen, wenn es mal 0-0 zur Halbzeit steht. Wir müssen jeden Gegner so annehmen, als wäre es überhaupt nicht selbstverständlich, den zu schlagen. Und genau das ist in meinen Augen der Knackpunkt gewesen. Es steht zur Halbzeit 0-0 und ich finde, das muss reichen. Wir sind die überlegene, spielbestimmende Mannschaft, haben viel mehr Torchancen. Ungenaue Torschüsse von Winsheimer, ja, aber damit, mit solcher Kritik kann ich gut leben, weil da geht's darum, dann Tore zu schießen. Was dann gar nicht geht, und das müsste eigentlich auch dem Pädagogen Tune nicht gefallen, und das müsste eigentlich auch, das musst du dann der Mannschaft auch wirklich vorwerfen, das sind für mich Strafrunden, obwohl die das natürlich nicht extra machen im Training, ist, dass du nach 0-0 zur Halbzeit und als spielbestimmende Mannschaft trotzdem noch Wertschätzung für den Gegner haben musst und die Gefahr immer im Hinterkopf haben muss, dass die auch was können. Und da musst du halt erstmal trotzdem noch hinten sicher stehen und die Defensive stärken und nicht irgendwie sagen, oh nein, jetzt hat Terodde da einen Zentimeter gefehlt, fast wäre es ein Tor gewesen. Und im Gegenzug schaltet der Torwart schnell und du kriegst ihn hinten rein, weil du deiner Torchance da vorne noch nachtraust. Und das ist für mich Arroganz. Das ist für mich irgendwie, dass die Selbstverständlichkeit noch nicht da ist, dass du gegen jeden Gegner zu 100% da sein musst. Weil du, was ist das für eine Herangehensweise? Oh ne, shit, wir führen noch nicht. Oh ne, shit, wir wollen die doch wegballern. Oh ne, shit, wir haben noch nicht gewonnen. Also das zeigt für mich so, dass die Jungs da hinten noch nicht die Absicherung haben und sich noch nicht genug reinhängen und nicht genug arbeiten, sondern zu gierig sind, irgendwie einen Gegner an die Wand zu spielen.
Trifft es sehr gut, auf jeden Fall. Und das zeigt auch so eine Szene wie bei Dudziak in der ersten Halbzeit, wie ein Larifari-Pass da einfach rübergespielt wird. Also, das verstehe ich nicht, echt.
Ja, also, ja, finde ich schwierig. Wenn wir jetzt mal, also die Tore müssen wir, glaube ich, nicht durchgehen. Positiv kann man, finde ich, nochmal erwähnen, die Vorarbeit von Jatta zum 2-1. Ich unterstelle ihm ja, er hat es extra gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber da hat er so aus dem Fußgelenk rüber gechippt. Und dann
und ich unterstelle Jatta mal, der macht nichts extra. Das ist alles Zufall, was bei dem, außer das schnelle Laufen, ist bei dem alles Zufall.
Ja, ich formuliere es mal um. Also dafür ist Jatta ja bekannt und berühmt. Und das ist ja seine Stärke, diese Unberechenbarkeit. Ja, sowohl im negativen Sinne, wenn er auf einmal einen Ball, der total solide am Fuß liegt, keine Bedrängnis und er stolpert da selber drüber. Im positiven Sinne aber kommen dann manchmal auch so Situationen, die du einfach nicht verteidigen kannst, weil damit rechnest du nicht oder das ist dann auf einmal genial gemacht. Und ich möchte sagen, ey, erste Halbzeit auch okay, wir können hier viel pöbeln. Und gleichzeitig Ulreich, bestes Saisonspiel in meinen Augen. Wirklich, so habe ich ihn mir die ganze Zeit vorgestellt. Auf der Linie stark, starke Reaktion ohne den, was leider schon wieder ein Minus, Minus, Minus für die Abwehr ist, kassierst du in dem Spiel eigentlich mehr als zwei Tore.
Du sprichst es schon an, jetzt gehen wir mal Mannschaftszahl für Mannschaftszahl durch. Ulreich war gut, ne? Hat auch einen Ball mal so ein bisschen klatschen lassen, war ein bisschen gefährlich, aber unterm Strich hat er uns schon ein, zwei Tore also ein, zwei bisschen unhaltbare mal gehalten, was wir ganz viel gefordert haben. Abwehr, Wagnumann, Ambrosius, Haier und Leibold haben gespielt. Irgendwie ist es ja so, finde ich, die haben jetzt dieses Spiel und letztes Spiel keine richtig krassen Fehler gemacht, aber irgendwie sahen sie auch immer nicht gut aus. Also irgendwie war es auch nicht stabil. Woran liegt das, dass wir da so anfällig sind? Ist es die Abwehr? Ist es schon das Mittelfeld davor, was zu viel zulässt? Sind es individuelle Schnitzer dann doch, die ich irgendwie übersehen habe? Müssen wir die Abwehr austauschen? Könnt ihr irgendwie sagen, wie es da jetzt weitergehen soll?
Bei Leibold ist meine persönliche Meinung, wie ich es die letzten Woche schon gesagt habe, dass er ins Mittelfeld gehört. Er hat als linker Verteidiger für mich nicht das richtige Gefühl. Wie weit kann ich nach vorne gehen? Wie weit sollte ich mich weiter zurückhalten, um als Absicherung noch hinten zu sein? Ich glaube, beim 2-0 oder 1-0 hat er das Laufduell gegen seinen Gegenspieler verloren. Der ist ihm quasi weggelaufen ohne Ball. Und da finde ich, das ist für mich eine Fehlbesetzung links hinten. Also er gehört ins linke Mittelfeld und dass die linke Verteidigungsposition nicht die seine ist, weil er viel zu offensiv als Akteur da ist. Und Wagnermann hat es auch bei der großen Konterchance von Darmstadt gezeigt. Auch ein Tick zu offensiv, da hat dann auch die Rückwärtsbewegung gefehlt. Aber ist das ein Fehler, wenn sie sich offensiv mit einschalten? Das ist ja auch das Aufbauspiel von Tune. Also schwierig, das zu sagen.
Also ich finde es, klar, kann man auch positiv sehen, aber ich finde es brutal offensiv, die Abwehr. Ich finde, Wagnermann, Selbstvertrauen, geht viel nach vorne, will flanken, ist auch echt vorne tief drin. Ambrosius und Haier seien gestattet, haben jetzt viele Spielminuten gesammelt, werden sich immer mehr nicht nur aufs Defensive konzentrieren, sondern auch mit dem Spielaufbau, weil wir eben auch nicht die genialen Spielmacher haben. Dementsprechend liegt es dann, oder ein Spiel wird heutzutage ja auch in der Abwehrreihe aufgebaut, dementsprechend geht da Konzentration für die Defensivarbeit flöten. So, Leibold ist der Torbutler, läuft auch mal nach vorne. Das heißt, du hast vier Abwehrspieler, die offensiv brutal in der Birne beschäftigt sind. Das stimmt für mich das Gleichgewicht nicht. Da wäre zum Beispiel für mich ein Leistner, der da irgendwie sich ein bisschen mal zurücknimmt, wäre für mich schon mal in der Mischung ganz gut.
Ja, der ist ja noch verletzt, ne?
Jetzt wieder fit. Und jetzt kommt's, Hunt und Jazula sind für mich als Doppelsechs da auch zu offensiv, weil Jazula spielt mir viel zu viel Alles-oder-Nichts-Pässe, ist völlig die falsche Person, dafür ist er gar nicht im Spiel da, um da die Alles-oder-Nichts-Pässe zu spielen. Und Hunt, ja, der kann es sich erlauben ab und zu mal, ist aber jetzt auch nicht der, der hinten am eigenen 16er noch die Leute umgrätscht, sondern, ja, und dementsprechend, muss ich
und
sagen.
Und Jazula war ja mit seiner gelben Karte nach 5 Minuten eigentlich auch außer Gefecht gesetzt, um einfach hinten auch mal eine Grätsche anzusetzen, genau, weil die Gefahr einfach zu groß war,
genau,
vom Platz zu gehen.
Und was passiert, das siehst du auch beim Gegentor, was passiert, wenn 4 Abwehrspieler plus 2 defensive Sechser auch viel offensiv denken, dann fehlt die Kompaktheit und alle stehen zu weit oben. Was passiert, was sieht man im Konter? Da ist ein Laufduell ab der Mittellinie bis zum eigenen Torwart. Ja, das ist natürlich genial für den gegnerischen Stürmer, weil wenn er den Ball sich 10 Meter vorlegen kann und erstmal hinterherlaufen kann und auf engen Raum nichts anbieten muss, sondern echt super viel Raum hat, umso mehr Raum man hat, umso leichter ist es für den Offensiven. So, und das ist mir definitiv, da standen die zu hoch.
Ich muss einmal ganz kurz bei Bones, das finde ich persönlich so ein bisschen revidieren mit Leibold. Ich meine, der hat ja auch schon super Saison auf hinten links gespielt. Also er kann es, finde ich, so. Es ist halt so, dass er jetzt irgendwie zu oft oder das verliert, finde ich auch nicht gut, das Laufduell beim 1-0. Aber ich finde jetzt nicht, dass er auf einmal jetzt aus dem Nichts zu offensiv ist. So, eigentlich ist er ja der perfekte gelernte Linksverteidiger, der halt eine solide Bank ist, so. Und wenn nicht eher so, wer dann in der Verteidigung?
Oh, ich finde immer, wenn er links hinten spielt, dann muss er zu viel laufen, weil er muss ja auch mal den ganzen Weg wieder zurück als offensiver linker Verteidiger. Und deswegen fand ich sein Laufpensum auf dem linken Mittelfeld dort für ihn viel angenehmer. Da hat er auch viel sauberere Aktion im Offensivbereich getätigt. Und unsere linken Flügel, Wagnermann und Jamera, fand ich eigentlich in den letzten Spielen ziemlich solide. Deswegen würde ich die gerne wiedersehen.
Ja, ist die Frage, wie geht man jetzt ins nächste Spiel rein, ne? Also, Winzer.
Wann ist denn überhaupt das nächste Spiel?
Wie geht's denn jetzt überhaupt weiter
genau,
mit den ganzen Absagen?
Sandhausen am Freitag wurde abgesagt, Corona-bedingt. Karlsruhe SC ist schon in Isolation bis einschließlich 20.04. Das wäre der Dienstag, englische Woche gewesen. Das heißt, das Spiel des KSC gegen HSV fällt auch aus. Demzufolge ist am 24.04. in Regensburg Samstagmittag das nächste Spiel, also in
knapp zwei Wochen,
ja. Gut für Toni, kann er sich nochmal ein bisschen Muskelaufbau, wieder eine Kondition aneignen, dass der wieder eine Option für die Verteidigung ist.
Ja. Ich muss ja auch nochmal unterstreichen, also wie gesagt, meine Linie ist, es ist null selbstverständlich, hier die Spiele in der zweiten Liga zu gewinnen. Das haben Gott sei Dank auch die Konkurrenten so gesehen und haben eben, es werden immer wieder Punkte liegen gelassen, also Bochum mal ganz vorne weg. Entsprechend ist die Tabellensituation auch noch völlig in Ordnung. Ne? Wir haben alles in eigener Hand, sorry, aber gegen Regensburg plane ich die Punkte jetzt einfach mal ein, beziehungsweise da, wenn du da jetzt auch irgendwie nichts holst, dann hast du ja auch nicht verdient. So, da müssen wir hier auch nicht analysieren, was ist gut, was ist schlecht, sondern dann insofern.
Das da muss ich, aber genau das habe ich gegen Darmstadt auch gesagt. Die sind irgendwie, jetzt sind sie 12., davor waren sie irgendwie 13. oder keine Ahnung was. Und da dachte ich so, zu Hause, wenn du jetzt gegen Darmstadt in der Phase am 28. Spieltag nicht gewinnst, dann brauchen wir eigentlich auch hier nicht diskutieren. Ich meine, wir diskutieren jetzt trotzdem.
Klar, weil ich sag nur, Mund ab,
diese
ich sag nur,
verkackte Situation
gewöhnt sind. Hast du völlig recht. Es ist total ähnlich, sehe ich die Situation gegen Regensburg. Aber das Geile ist, da muss ja jetzt keiner, da kannst du jetzt ja die Fehleranalyse machen. Du musst aber keine Panik schieben. Du weißt auch, du musst jetzt hier nicht mehr irgendwie die nächsten 7 Spiele gewinnen, was für mich persönlich Druck wäre. Weil wenn ich wüsste, muss jetzt hier eine Serie hinlegen, das halte ich für sehr unrealistisch, werden wir eh nicht. Müssen wir aber wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, Jungs, konzentriert euch auf Regensburg und gut ist.
Muss ich aber kurz einhaken, denn ich glaube, bei dem Spielplan verlangt jeder Fan quasi, dass du eine Serie hinlegst. Denn du hast Regensburg, Nürnberg, Osnabrück, Braunschweig, Sandhausen. Da sind irgendwie 5 von 6 Gegner, die auf den letzten 4, 5 Tabellenplätzen stehen.
Umso geiler.
Und, und gerade das ist ja leider Gottes wieder das Problem des HSV, dass er Mannschaften, die hinten drin stehen, Würzburg haben wir es gesehen, und auch jetzt Darmstadt mit dem Konter, die kann der HSV irgendwie nicht bespielen. Da kommt er nicht drauf klar. Und deswegen rate ich dringend, dass man diese Gegner nicht als selbstverständlich betrachtet, sondern das sind wirklich jetzt krasse Arbeitssiege, wo du dich in so ein Spiel reinackern musst.
Nach den letzten beiden Jahren ist in den letzten 6, 7 Spieltagen sowieso gar nichts mehr selbstverständlich. Ich finde so ein bisschen so enttäuschend oder enttäuschend nicht schade, sage ich mal, dass Winsheimer so einen schwachen Torschuss hatte, weil von dem habe ich irgendwie so viel, nicht so viel erwartet, aber ich hatte so viel Hoffnung in ihm und er ist ja auch einer der besten Vorlagengeber und er hat danach auch in diesem Spiel ein, zwei sehr gute Vorlagen gemacht, aber seine Torabschlüsse waren schwach und der Ball hat ja sehr viel aufs Tor, hat auch eigentlich einen strammen Schuss. Und das ist ja eigentlich ganz geil, mal bei so Mannschaften, die hinten drin stehen, weißt du, dann schießt aufs Tor, der geht nicht unbedingt rein, aber das ist so wie das 2-0, was wir fangen, ne? Dann wird der abgefälscht oder der Torwart lässt klatschen und dann machst du den Nachschuss mit einem Terodde rein, aber das war ein bisschen schwach, oder?
Weil, ja, also das ist ja das, was ich eben auch anfangs meinte, diese Leistungsschwankungen bei uns innerhalb des Teams, finde ich, sind so extrem, also teilweise hast du Spiele vom Bakary Yatta gehabt, wo du sagst, ey, der gehört in die Nationalmannschaft, den haben wir ihn hier gefeiert, so, dann sind Sachen dabei, wo du denkst, der kann nicht mal einen Meter geradeaus laufen. Ja. Das ist aber auch beim Winsheimer so, der eine Bombe angefangen hat, die Saison, dann total nachgelassen hat, dann jetzt wieder gegen Hannover ja eigentlich ein sensationelles Spiel gemacht hat, wenn das Ergebnis nicht vom 3-3 gewesen wäre. Und so habe ich nicht ein Spieler eigentlich die ganze Saison über, wo ich sagen kann, der hat eine wirklich konstante Leistung. Da kannst du vielleicht so einen Haier noch rausnehmen, der relativ konstant spielt, auch ein Ambrosius, obwohl der auch schon seine Wackler drin hatte. Aber
stimmt, ob du jetzt Aaron Hunt nimmst, der schwankt, Terodde, wenn er nicht trifft, ist er manchmal auch schwach. Kittel hast du gesagt, Duziak auch, Jasula, der immer Böcke hat.
Also Kittel haben wir auch schon, haben wir gesagt, auf einmal ist er der Erstligaspieler, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Und dann hat der Spieler dazwischen hat er zwei linke Schuhe an. Also das.
Oder gelb-rot vom Platz, nach 10 Minuten so ungefähr.
Also deswegen, da ist die Saison nicht ein Spieler, wo ich sage, der hat wirklich eine konstante Leistung, auf den kannst du bauen. Das war, teilweise waren das so Spieler wie Leibold, der die ganze Saison über den Tor-Butler gemacht hat und wirklich sensationell gespielt hat. Und da haben wir diese Saison, vielleicht mit Ausnahme von Haier und selbst ein Wagnumann, der auch immer seine Böcke drin hat.
Finde ich auf jeden Fall eine interessante These. Also an uns liegt diese Niederlage jetzt erstmal nicht. Denn wir haben am Freitag alles gegeben. Wir haben die Säule befüllt mit Whisky, Cola. Tatsächlich haben einige von euch uns auf Instagram schon geschrieben, als wir den ersten Post gemacht haben oder ich. Wir haben gar nicht zusammen geguckt, aber so, ihr HSV geht los, ne? Was haltet ihr vom Spiel und so weiter und so fort. Da meinten schon mindestens irgendwie so 17, 18 Leute so, was ist denn mit der Säule, Jungs? Wo ist die Säule? Seid ihr schon? Und dann so, ja, ganz ruhig hier, wir haben die Säule mit Whisky-Cola. Aber vielleicht war Whisky-Cola der Fehler, ne? Und nicht, dass wir da kein Bier getrunken haben. Wir müssen es auf jeden Fall nächstes Mal mit Bier probieren. Wann ist denn das Spiel? Ist das
Samstag? Glenn SHZ schreibt uns bei Instagram, was soll man machen, wenn man keine Säule trinken darf? Also wenn jetzt zwei Wochen Pause sind.
Ja. Samstag, 24.04. in Regensburg, das heißt beste Säulenzeit, Samstagmittag. Ja.
Leon Schulz hat uns tatsächlich ein Foto geschickt, dass er jetzt auch eine Säule hat und die auch zum Fußballspielen aufgebaut hat und was trinkt. Also das macht uns natürlich besonders stolz, ne, dass wir jemanden durch den Podcast dazu bekommen haben, dass er sich eine Säule kauft und sie auch noch benutzt.
Also wir würden euch gerne auch einen Code dafür anbieten, aber soweit ist es dann doch noch nicht.
Die Säulenhersteller haben uns noch nicht gesehen.
Ja, vielleicht machen wir mal selber so eine Säule, ne?
Und machen die Salon-V-Säule,
ja. Ja, oder vielleicht mal so eine Säule, nicht so eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so eine Assi-Mallorca-Säule, sondern so ein bisschen so eine hübsche so Säule-Karaffe, die auch alltagsfähig ist, wo die Frau auch nicht gleich pöbelt, die man irgendwie hinstellen kann, die man dann schön hier befüllen kann, so einen schönen Zapfhahn, zack. Und dann ist sie ein bisschen salonfähig und dann verditschen wir die übers Internet. Muchel, du bist doch da gut bewandert, ne? Verkaufst doch deine 1887 HSV-Socken und die anderen Socken da auch über Internet. Du bist doch da gut. Ja. Du kannst doch direkt mal erstmal 1000 Stück bestimmt verkaufen, oder
nicht? Auf jeden Fall. Ich werde mal schauen, ob ich einen Glasbläser finde, der uns.
Wollte ich gerade sagen. Falls da draußen jemand ist, der sich mit Säulenkonstruktion auskennt, schreibt uns an.
Vielleicht lieber doch eher aus Plastik, ne? Weil Glas ist ja, wenn das einmal runterfällt und man ist betrunken, dann ist er schon wieder.
Scheiße. Aber denkt an die Regierung. Wenn da so eine Plastiksäule im Regal steht.
Ja. Dann sagt die Frau zu Hause oder der Mann, man weiß es nicht, ist vielleicht nicht so geil.
Aber wir schweifen ab.
Okay. Ja, gut. Aber gut, also wir geben auf jeden Fall alles und ihr habt uns auch noch ein Video auf WhatsApp geschickt. Ihr könnt es immer ganz, ganz viel schicken. Und da hat Stefan uns ein Video geschickt. Er meinte, es sei nicht für die Öffentlichkeit. Aber der Ton ist völlig okay, hat auch abgesegnet. Und die sind nämlich in die Isar für den HSV gesprungen. Aber hört mal selber.
Deswegen müssen wir jetzt auch Einsatz zeigen.
So.
Jetzt springen nämlich in die Isar, von der Elbe bis zur Isar. Nur der HSV.
Ja, noch 6 Spieltage und trotz des grauenvollen Darmstadt-Spiels und auch nach dem Hannover-Spiel glauben wir immer noch dran. Denn nur der HSV, dieses Jahr steigen wir auf. Immer wieder, immer wieder, immer wieder HSV. Von Elbe bis zu Isar, immer wieder HSV.
Ja, sauber, Stefan. Das kam noch an demselben Abend. Ich sehe einen Flachmann in der Hand und im Hintergrund der Fluss, die Isar, wo sie reingesprungen sind für den Verein, für den HSV. Das ist doch mal ein Satz. Schickt uns natürlich gerne solche Videos. Das muntert uns dann irgendwie ein bisschen auf, ne? Weil so ein bisschen Tristesse ist ja dann doch wieder, ne?
Man leidet nicht alleine.
Ja, man ist ja zum Glück auch gewohnt, jetzt schon irgendwie so ein bisschen zu leiden. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja auf jeden Fall weiter, obwohl die Zweifler sind ja auch irgendwie groß, ne? Muchel, auf Instagram haben uns ja auch ein paar geschrieben.
Ja, also einige haben auf jeden Fall auch geschrieben, dass sie ganz froh sind, dass Bochum auch Punkte haben liegen lassen. Und ja, wie Kais ja eben auch schon sagte, ich sehe da noch überhaupt keine, mach mir noch überhaupt keine Sorgen, dass wir nicht aufsteigen. Es sind echt noch ein paar Punkte zu holen. Die anderen müssen auch erstmal die Spiele alle noch gewinnen. Kiel ist wirklich richtig aus dem Rhythmus raus und haben auch wieder Spiele, die jetzt ausfallen. Also ich sehe das alles noch nicht so eng.
Nee, Kiel ist für mich auch schon raus, weil die werden den Dresden-Effekt vom Vorjahr haben, dass die dann einen prackevollen Kalender haben. Deswegen ist für den HSV für mich die Rehle schon mal safe. Es ist nur die Frage, ob du als Zweiter oder Dritter durchs Ziel gehst.
Jörg Wichern schreibt uns die kühne These, und damit meint er nicht eine These von Kühne, sondern eine kühne These. Die nächsten 3 Spiele werden gewonnen.
Ja. Ja. Ja, absolut.
Würden wir so unterschreiben, oder?
Patrick Simon schreibt, ich finde es übrigens mega, dass ihr so regelmäßig antwortet und euch die Zeit nehmt. Keine Selbstverständlichkeit. Ist sicherlich auch nicht leicht, ein paar Tage nach einer unnötigen Niederlage aufzunehmen. Aber ich freue mich auf euch. Wir schaffen das noch. Und wenn wir es nicht schaffen, dann kommt wenigstens Schalke nächstes Jahr und ich kann ab 15:30 mit meiner Tochter spielen gehen. Ich glaube ohnehin, wenn, klappt nur Relegation und das wird dann so wie Karlsruhe.
Ah, ganz ehrlich, Relegation ist für mich auch so ein Thema. Habt ihr da Bock drauf?
Also, nee, aber wir
gewinnen. Nur gegen Bremen.
Ja, aber wir gewinnen. Nee, wir gewinnen. Wir sind Relegations-Champions. Wir gewinnen die Relegation. Das ist gar keine Frage. Also natürlich scheißt man sich in die Hosen, aber die anderen scheißen sich auch noch viel mehr in die Hosen, weil sie gegen den großen HSV spielen.
Und aber wenn ihr mal die Mannschaften anguckt in der ersten Liga, gegen die es gehen könnte, ich sehe da, boah.
Ja. Naja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall vielen Dank.
Warte, ich habe ja... Also es gibt ja auch noch, ich habe jetzt nochmal gesagt, was macht einem noch Hoffnung? Der HSV ist schon wieder eventuell auf großer Shoppingtour. Lukas Nmecha für 8 Millionen Euro von Manchester City. Das sind genau die Leute, die der HSV jetzt braucht. Man glaubt also wirklich an den Aufstieg, dass man solche Leute finanzieren kann. Nein, kleiner Spaß. Ist ein Gerücht auf Transfermarkt, 13% Wahrscheinlichkeit. Hoffen wir, dass was dran ist.
Ganz viele schreiben uns auch so wie Markus Grubert oder CK, ob wir die Folge mit Dennis Diekmeier oder mit Familie Diekmeier schon gesehen haben auf Sky. Ich habe sie leider nicht gesehen. Ich glaube, keiner von uns hat sie gesehen, ne?
Nee.
Leider nicht. Also ich bin ja mal großer Diekmeier-Fan. Ich folge tatsächlich auch beiden auf Instagram, Dana Diekmeier und Dennis Diekmeier, und habe gesehen, wie die hinter den Kulissen gearbeitet haben und so weiter und so fort. Aber ich konnte tatsächlich leider nicht, als sie ausgestrahlt worden ist. Und ich glaube, gestern am Sonntag lief sie auch noch mal um 22.30 Uhr, hatte ich auch keine Zeit. Da habe ich Golf geguckt tatsächlich.
Ja. Ich folge Dana Diekmeier nur bei Kleiderkreisel und kaufe die gebrauchten Kinderklamotten für viel Geld noch, ja. Verkauft er für viel Geld noch ihre Kinderklamotten.
Ja, aber das, also da, wenn ihr irgendwas habt, dann gerne uns auf Instagram schreiben, wie Patrick schon geschrieben hat. Wir beantworten alles, nehmen uns auch die Zeit, auch wenn es natürlich manchmal schwer ist, aber so eine Podcast-Folge ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen eine Therapie und danach geht es uns doch allen ein bisschen besser, wenn wir darüber gesprochen haben.
Und schreibt uns gerne, was ihr nächste Woche von uns hören wollt. Spielfrei, und Kai haut hier ein aktuelles Gerücht nach dem nächsten raus.
Kai, was hast du denn?
Erik Tommy vom VfB Stuttgart, 4,5 Millionen linkes Mittelfeld, nach dem Mittelstürmer eben von Manchester City. Muss da wohl ein bisschen Spielwitz und Torgefahr noch fehlt wohl anscheinend noch, laut den Verantwortlichen. Und 19% Wahrscheinlichkeit, also warum nicht? Warum nicht?
Es läuft.
Übrigens, die Wetten auf Tipico sind auf jeden Fall noch nicht raus, aber ich kann euch sagen, was uns allen ja noch Hoffnung gibt, ist dann doch immer die Tipico-Quote. Denn wir wissen, Tipico hat am Ende immer recht.
Tipico, oder Kai, wie laufen die Tipico-Wetten so?
Gestern ja, nochmal. Ich habe gestern, aber da kann ich jedem nur im Spiel gucken, gegen Schalke gewettet. Das muss man einfach machen. Und ja, ich wurde trotzdem bestraft, aber ich stehe dazu. Ja. Nächstes Spiel wieder.
Aber Tipico knows best und die Quoten einfach nur für den Aufstieg in die erste Liga, also nicht Sieg, zweite Bundesliga, sondern Aufstieg unterm Strich in die erste Bundesliga ist bei Bochum 1,18.
Bei HSV 1,3.
Und HSV, wir liegen tatsächlich noch auf dem zweiten Platz, also am zweitwahrscheinlichsten, dass wir aufsteigen mit 1,45. Greuther Fürth knapp dahinter mit 1,7. Und dann kommt eine größere Lücke mit Kiel 3,5 und Düsseldorf mit 15, Heidenheim 25 und so weiter und so fort. Also, das ist tatsächlich die Quote von 1,45 und es gibt eine Sonderquote tatsächlich, steigt nicht auf, da ist ein Verein genannt und zwar der HSV, 2,5-Quote. Also 1,45, dass wir aufsteigen, 2,5, dass wir nicht aufsteigen. Da kann man doch mal sein ganzes Geld draufsetzen.
Ne? Ja, und man muss sagen, also wir müssen uns vor Fürth jetzt gar nicht verstecken. Ist jetzt nicht so, dass die immer aufsteigen und das nie verkacken würden am Ende. Also die haben wahrscheinlich noch mehr Muffensausen als wir. Wenn wir übrigens bei Gerüchten sind, die etwas wahrscheinlicher sind, Milan van Ewijk mit 34% Wahrscheinlichkeit rechter Verteidiger, soll eventuell 20 Jahre alt, soll zum HSV kommen.
Würde ja fast bedeuten, dass so einer wie Wagnumann, dass wir so einen abgeben werden, oder?
Kann sein, er soll der neue Van Dijk sein, also ganz, ganz großes Talent. Hoffen wir, dass es so kommt.
Und mit Holländern hatten wir bis jetzt immer eigentlich nicht so schlechte Erfahrungen.
Traditionell.
Ja. Immer, Holländer immer gut, ne? Mit Van der Vaart, mit Joris Matthijssen,
Van Beuten.
Van Beuten, ja, echt
Belgier, stimmt, das Belgier, ja.
Vincent Kompany, Belgier so.
El Giro Elia, auch ganz starker Spieler.
Bei uns war gut. Bei uns war gut, danach ging es dann
irgendwie. Gula Roos, der war doch Niederländer, oder?
Ja, korrekt.
Hat auch in Hamburg alles gegeben.
Ja. Nigel de Jong.
Ja, stimmt.
Ah, schon gute.
Rüd von Nistelrooy.
Ja, das waren echt geile Holländer dabei. Also, Holländer kaufen. Und die Frage ist, würdet ihr denn jetzt was in der Aufstellung verändern? Ich sage jetzt mal ein paar Spieler, ich werfe ein paar Spieler rein. Rick von Drongelen, Jatta, Kinzombi, Narei. Würdet ihr da irgendwas Leistner in zwei Wochen?
Ich würde rausschmeißen. Nee, ich würde Haier wieder auf die 6 ziehen und dann in die Verteidigung Ambrosius Leistner und als Außenverteidiger würde ich nehmen wieder Jamera und Wagnumann und dafür Leibold ins linke Mittelfeld und dann vorne wieder so Kittel als hängende Spitze, wie er das die letzten drei Spiele gemacht hatte, Tune, und Klaus raus und dafür, wie gesagt, Haier ins defensive Mittelfeld, damit Hand weiter vorne agieren kann und Haier als Absicherung da steht.
Wen würdest du noch rausnehmen, wenn du Leibold bringst?
Und Leibold hat jetzt auch schon gespielt, meinst du? Ja, Leibold wird nach vorne gezogen.
Hast du ja gebracht noch.
Ja, okay.
Finzheimer raus.
Also ich finde das gar nicht.
Winzjak.
Klaus raus und dann würde ich, genau, Winzheimer und Dudelsack drin.
Also ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Mit Leistner und Ambrosius wieder hinten drin, die waren eingespielt, die haben gut gespielt. Wagnumann finde ich auch gesetzt, wenn er spielen kann. Und dann, why not, Leibold vorne. Ich finde es ganz gut, tatsächlich, wenn Winzheimer draußen ist, obwohl ich ein Winzheimer-Fan bin, aber er hat mir Terodde zu viele Abschlüsse geklaut. Terodde hatte, glaube ich, einen Abschluss und Winzheimer hatte so 3-4. Und dann sollen wir insgesamt ganzen Spiel nur 3 bekommen, aber bitte alle 3 auf Teroddes Fuß, weil einer von den 3 oder 2 von den 3 sind da drin. Wenn dann noch ein zweiter Halbstürmer so rumwuselt, der dann irgendwie vor ihm kommt oder wie auch immer, oder Terodde dann auf den auflegt, so dass Terodde soll aufs Tor schießen und dann soll er vielleicht auch nur der einzige Stürmer sein, das vielleicht hilft das ja.
Habt ihr Teroddes Interview nach dem Spiel noch gesehen?
Nee, aber ich habe davon gehört, das soll irgendwie ein bisschen special gewesen sein, ne?
War schon sehr emotional, also ja. Ich finde schon, der hat schon das Herz am rechten Fleck und ich finde seine Einstellung schon sensationell. Also er hat gesagt, er verlässt Hamburg nicht ohne, so nach dem Motto, ohne mit ihnen aufgestiegen zu sein. Also,
ah, das ist geil. So was brauchst du?
Die Einstellung würde ich mir bei allen Spielern wünschen.
Ja, finde ich gut. Also wir sind sehr gespannt. Nächste Woche.
Ja, über eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, diese Elfmeterszene, ne?
Ja, das war
wahrscheinlich.
Es ist schwierig, ne? Terodde wird.
Ja, fällt mir nämlich gerade bei dem Interview noch ein von Terodde. Das war ja natürlich auch Thema.
Mhm. Also Terodde wollte schießen und er wurde von hinten, so von Dursun, glaube ich, auch, ne?
Ja.
geblockt, also wurde ein bisschen an den Beinen getroffen, am Knie, am Oberkörper. Und man hat es nicht so richtig gesehen irgendwie. Und Terodde wirft dem Schiedsrichter jetzt vor, dass man das von der Hintertorkamera...
Ja, also der entscheidende Punkt ist ja im Endeffekt, dass der Schiedsrichter, als der Videoschiedsrichter sich aus Köln gemeldet hat, er nach außen gerannt ist, um sich die Bilder nochmal anzuschauen, hat er diese entscheidende Szene, zwar diese Hintertorkamera, wo man es am ehesten hätte sehen können, hat er nicht zu sehen bekommen. Und da muss ich mich echt fragen, also wenn diese Bilder vorliegen, warum sieht der Schiedsrichter sie nicht? Warum werden sie ihm nicht gezeigt? Also das ist für mich, ist das wirklich Wettbewerbsverzug und sei es mal dahingestellt, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Ich finde, dass ein Schiedsrichter sich, wenn er gerufen wird, um sich das auf der Video-Wall noch anzuschauen, dass er sich dann alle Bilder anschaut. Und es nicht sein kann, dass bei Sky mehr Bilder zu sehen sind als
der Schiedsrichter. Und Dorsun meint ja nach dem Spiel selber, der Kontakt war da, also was willst du denn auch mehr? Ne?
Und Terodde hat ja auch gesagt, man kann sich gar nicht in die Lage versetzen eines Spielers, also wir zumindest nicht, da genügt schon ein kleiner Kontakt, um irgendwie aus dem Tritt zu kommen, um den Ball nicht zu treffen, und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, der einen Elfmeter so schinden möchte.
Ja, aber genau, das hat mich stutzig gemacht. Ich dachte auch erst so, nee, reicht nicht für einen Elfmeter irgendwie, und dann hat Terodde sich so krass aufgeregt, und dann dachte ich so, ey, Terodde ist so ein astraner Sportsmann, der hat seinen Grund, dass er sich so aufregt, und scheiße, es war wahrscheinlich doch ein Elfmeter, nur wir haben es halt irgendwie nicht gesehen. Und halt super ärgerlich. Aber da kommt mir auch, apropos Aufregen bei Fehlentscheidungen, nochmal ganz kurz zum Abschluss vielleicht, der Chef doch von Würzburg, weißt du, der ist doch auch der CEO von irgendwie so einem, also Flyer-Alarm. Und die sponsern dann auch irgendwie den DFB. Und der hat sich auch so krass aufgeregt über die erneute Fehlentscheidung bei Würzburg.
Das ist, glaube ich, schon die 11. hatte ich gelesen. Ja, und wirklich spielentscheidende Szene.
Ja, dass er im Affekt mehr oder weniger bei der Pressekonferenz gesagt hat, er kündigt jetzt schon mal alle Sponsorenverträge mit dem DFB, und die können sich die Kohle sonst wohin.
Und das hat er nicht nur im Affekt gesagt, sondern hat es danach auch nochmal wirklich nochmal wiederholt. Also das steht für ihn fest, das wird er machen. Und das finde ich ist ein geiles Zeichen. Ja. Also es wird den DFB jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht groß interessieren, aber zumindest geht es jetzt mal in die Presse, und es wird mal irgendwie zum Thema.
Ein Mann der Tat, kann man nur sagen, ne? Ja. Ein Macher.
Und brauchen wir den Videobeweis? Also ganz ehrlich, ich kann auf ihn verzichten.
Na, ich bin pro Videobeweis.
Echt? Ja. Nee. Ja, doch, ich finde, Fußball ist eine Tatsachenentscheidung, und davon lebt der Fußball, und weiß ich nicht.
Ja, ich meine, man diskutiert jetzt ja auch über einen Videobeweis, ne? Also dieses, dass man dann gar nicht mehr diskutiert, so das Argument finde ich
ein bisschen. Aber wofür brauchst du ihn dann, wenn du jetzt auch schon über einen Videobeweis diskutierst?
Ja, weil ich finde, von 100 Entscheidungen sind dann durch Videobeweis, ich sag jetzt mal, 97 oder 95 korrekt und 5 falsch, und bei Tatsachenentscheidungen sind vielleicht 80 korrekt und 20 falsch. Also du hast schon ein bisschen mehr im Verhältnis korrekte Entscheidungen, und irgendwie denke ich so, es macht es am Ende des Tages halt ein bisschen gerechter. Ist die Sachen, die falsch entschieden werden, sind natürlich doppelt bitter, weil man denkt so, ey, sind die behindert? Es gibt schon den Videobeweis und trotzdem ist es falsch so, aber es wäre ja auch wahrscheinlich falsch irgendwie, er hätte dem Video was nicht gegeben, ne? Also, gut, darüber können wir eine neue Folge machen.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir schon dabei sind, was sagt ihr denn alle schnell einmal in die Runde? Ist es jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, dass wir in Saisonendspurt ohne Fans im Stadion gehen? Also laut Terodde im Interview ganz klarer Nachteil, ihm fehlen die Fans. Mir fehlen sie langsam auch, mir geht so ein bisschen die Emotionalität verloren. Ja. Gerade ich bin einfach so fußballbegeistert, dass mir das irgendwie die ersten Spiele egal war. Hauptsache, ich habe Fußball geguckt. Aber mir fehlen jetzt irgendwie, ich sehe auch das Niveau, auch in der ersten Bundesliga, sinkt jetzt für mich irgendwie langsam, weil einfach diese letzten Prozente durch die Zuschauer nicht mehr rausgekitzelt werden. Oder wie seht ihr das?
Unterschreibe ich komplett so. Mir fehlen die Zuschauer auch, und mich nervt es. Ich habe keinen Bock mehr, genauso wie auf alles andere auch. Ich will wieder ein Stadion, ich will meine Mannschaft supporten, will mir einen hinter die Binde kippen und will alles für den Verein geben. So.
Ja, also, dass sie einen fehlen, glaube ich persönlich, das ist ja klar. Die Frage ist so, unterm Strich für den Erfolg vom HSV in der speziellen Situation jetzt, wären Fans hilfreich oder nicht?
Ja. Oder belastend.
Oder halt belastend so. Also natürlich, wir haben ein größeres Stadion, wir haben wahrscheinlich einen krasseren Hexenkessel als ein manch anderer Zweitligaverein, aber ich finde es nicht so schlimm, dass die Fans nicht da sind, weil ich einfach nur sage, die letzten 2 Jahre waren die Fans da und wir haben es nicht geschafft, und jetzt mal dieses Jahr vielleicht irgendwas anderes machen und vielleicht steigen wir auf. So.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich sage, die Presse ist immer ein Nachteil in Hamburg, ein Wettbewerbsnachteil schon fast, weil einfach immer sehr viel negative, überspitzte Stimmung durch sie reinkommt. Bei den Fans muss ich sagen, die waren in den 90 Minuten, wo der HSV gespielt hat, echt so ein geringer Anteil an Pfiffen oder negativer Stimmung im Stadion.
Überleg mal, wie
scheiße wir teilweise gespielt haben. Ja, es wurde auf Krampf immer die Mannschaft gepusht. Insofern fehlt dieser Faktor im positiven Sinne, in meinen Augen.
Unterschreibe ich so.
Ja.
Apropos, was positiv, es könnte noch sein, aktuelles Gerücht, Timo Hübbers, 24 Jahre von Hannover. Marktwert 1,8 Millionen, 15% Wahrscheinlichkeit. Also man arbeitet auch, nachdem ich jetzt schon im Mittelfeld und im Sturm was vorgestellt habe, auch an der Abwehr, an einer Ecken und Enden.
Was muss ich da so ein Jonas Bolt denken, ne? Der dann so irgendwie nur so die Gerüchte von transfermarkt.de dann irgendwie sieht und denkt, oh Gott, mit dem haben wir noch nie besprochen. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Praktikant, der das mal, der irgendwie, es muss einfach zu jedem Verein wahrscheinlich 5 Gerüchte geben oder so und dann musst du irgendwelche aus dem Finger her saugen. Aber gut, Kai, vielen Dank auf jeden Fall, dass du
einfach mal also 15%, einer von allen wird kommen.
Wird schon stimmen. Ne?
Ich hoffe, der 8 Millionen Mann von Man City.
Ja, wir werden sehen. Nächste Woche haben wir ja eine unverhoffte Folge ohne Spieltag. Ihr könnt uns gerne schreiben, worüber wir reden wollen. Muchel ist uns ja noch eine sehr, sehr verrückte Auswärtsstory schuldig. Die hat er letztes Mal so ein bisschen angerissen, aber er hat die wichtigen, witzigen, ja, ich sag jetzt auch mal, Detail, ja, so ein bisschen...
Die Fortsetzung steht noch aus, ne?
Ja, anrüchigen Details zu vergessen, also da bin ich mal sehr
gespannt. Könnt ihr euch drauf freuen, das ist schon sehr lustige Tour gewesen.
Ja, also da, wir werden noch ein, zwei andere Storys haben, wie Kai haben wir auch noch nicht richtig interviewt. Und natürlich gibt's noch eine krasse News zum HSV, die wir dann auch noch verkünden werden.
Apropos krasse Stories, Jonas David, 21 Jahre alt, soll jetzt wohl sehr wahrscheinlich, also 48% Wahrscheinlichkeit, zu Sandhausen wechseln. Stellt man so einen auf? Nein, gegen den zukünftigen Verein. Oder will er sich da besonders toll zeigen und seinen Vertragsunterschrift reif machen?
Ja, was ist denn, der ist
zu schlecht, ne?
Ist er überhaupt beim HSV? Ist er nicht verliehen oder was? Oder?
Nein, also Innenverteidiger, gut.
Ja, egal, also der ist egal, wo er hinwechselt.
Nicht der Rede wert.
Der ist tatsächlich nicht der Rede wert. So, ja, da haben wir doch wieder zum Ende der Folge irgendwie die Kurve bekommen und gehen mit einigermaßen guter Laune trotz Niederlage in Darmstadt raus. Und dann geht es in gegen wen geht es nochmal zwei
am Wochen? Am 24.04. gegen Regensburg am Samstag.
Am 24.04. geht es gegen Regensburg. Die spielen vorher noch am Mittwoch gegen Osnabrück. Also Osnabrück spielt noch gegen Regensburg, aber Regensburg kann ja wirklich gar nichts. Ne? Ich guck mal ganz kurz nach.
Lila, 14. Weiße, Osnabrücker Scheiße.
Ja, aber Darmstadt konnte vor dem Spieltag auch nichts. Und also der HSV muss noch gegen Sandhausen, Osnabrück, Braunschweig, Regensburg, Nürnberg, die ganze Bagelage da unten, die da rumkrebst.
Das ist Aufstieg ja schon eigentlich sicher. Ne? Yeah. Das ist schon eingetütet. Also macht euch keine Sorgen, wir steigen auf, ist nur die Frage, ob wir jetzt erstes oder zweites aufsteigen und wenn wir im schlechtesten Falle Dritter werden, dann gewinnen wir natürlich auch die Relegation und wir hoffen, dass wir natürlich gegen Bremen gewinnen. Also alles ist in Butter, macht euch keine Sorge, Europa, wir kommen nächstes Jahr, greifen wir an und werden das neue Stuttgart und werden eventuell direkt den Durchmarsch machen, hat noch lange nicht mehr, so Kaiserslautern zuletzt. Verpflichten wir nochmal König Otto, verpflichten wir nochmal Rehagel und dann, oder Funkel, irgendwie so einen alten Trainerfuchs und so, der kommt nochmal und dann Durchmarsch direkt.
Ja, also da muss man sagen, extrem viel los gerade, ne, auf dem Trainer- und Managermarkt, also Stöger jetzt wieder frei, Gistul jetzt wieder frei.
Ja, Gistul
ist wirklich
das allerletzte.
Wir wollen, glaube ich, auch Stöger und Funkel, weiß ich nicht, sind alle noch eher diskutabel als Gistul, klar.
Stöger finde ich auch einen komischen Vogel.
Es muss Labbadia sein. Also,
ja, Bruno
nicht schlecht. Dritte Runde.
Bruno nicht schlecht, immer Erfolg gehabt hier. So, also, dann noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer ihr macht. Ich hoffe, ihr versüßt euch das Ganze mit ein bisschen Schluck Alkohol. Kann nicht schaden, ohne euch hier zum Trinken aufzufordern, aber warum nicht? Und dann bis nächsten Montag. Ciao.
Ciao.